Herzlich willkommen in der Hörspielkammer des Schreckens. Heute widmen wir uns einer ebenso langlebigen wie langweiligen Serie.
Nämlich Offenbarung 23. Genauer gesagt Folge 85, American Dream.
Und die hat definitiv was mit Dream zu tun. So schnell, wie man beim Hören wegratzt.
Mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
Bei der folgenden Hörspielkammer handelt es sich um die satirische Aufarbeitung eines miesen Hörspiels. Die Handlungen und auch die Personen dieses stümperhaften Werks agieren unabhängig von der allgemein üblichen Ästhetik und Qualität von Serien des 21. Jahrhunderts. Außerdem stellt sich die Frage, wie Handlungen überhaupt agieren können. Die Sequenzen jedoch basieren auf dem, was die Produzenten dieser Machwerke für gelungene Hörspiele halten. Und auf einer gründlichen Verarsche des Hörers. Aus die Maus. Immer mehr Hörspielhörer verlieren ihren Glauben an den Pobotian Dream. Grünwald. Die Folgen der Highscore-Gründung 2007 haben bis heute Spuren in der Psyche der sonst für ihre schier endlos anspruchslose Scheiße-Hörerei bekannten Hörspielfans hinterlassen. Dementsprechend bejahten im Jahr 2013 nur noch 52% der deutschen Hörspielfans die Frage, ob es bei Highscore Music reichlich Chancen gäbe. Und dementsprechend verneinten im Nein 2013 48% die Frage, ob sich diese ganzen fickefacke dämlich hingeschmierten Kacktexte aus der Omme von Duschek, Mabuse und Co. wirklich niemand nochmal vor der Aufzeichnung durchlesen konnte. Erst recht, wenn der eigentlich ziemlich geile Jens Riva zwischen zwei Michael-Ammer-Partys auf Malle mit dem Privathelikopter ins Studio geflogen wird, um diesen pseudo-wichtigen Bullshit zu der am zweitschlechtesten geloopten Hintergrundmucke seit Europas Larry Brand Kodo-Sülz einzulesen. Michael Doe betrachtet die sich abzeichnende Entwicklung mit Skepsis. All diese Dinge, wie etwa auch die Mindestqualität, die nicht steigt, sind eine ziemlich gewöhnliche Erfahrung für den Hörspielhörer. Und es macht mir Sorgen, welche langfristigen Folgen das für die Flut an talentfrei weggeklöterten Schrott-Hörspielproduktionen haben wird. Das war Jens Riva für das Vormachtstellungslabel Hi-Hopi Score Music. Ende des Zitats.
Alles langweilig, hörst du? Alles. Die ganzen elendlangen Sülzereien, die völlig witzlosen Pillepalle-Verschwörungen, diese Travestie einer Handlung. Es ist noch viel schlimmer, als wir alle dachten. Die können wirklich gar nichts und sie verwöhnen keinen von uns.
Offenbarung 23. Die Wahrheit ist ganz schön öde.
Tja, Offenbarung 23. Schon seit 2005 gibt es die Serie und sie ist einfach nicht tot zu kriegen. Und das, obwohl alle Beteiligten sich redlich bemühen, die Serie zu killen.
Ins Leben gerufen wurde sie seinerzeit von Lübbe, LPL Records und Autor Jan Gaspar. Der bezeichnet sich selbst als einen der verwegensten Rechercheure des Landes, hat 4 Bundeskanzler getroffen und 64 verschiedene Visitenkarten.
Und auf allen steht Sack. Kann der sich nicht für ein Design entscheiden oder warum hat er so viele Karten? Ist ja schlimmer als bei American Psycho. Und was heißt, hat 4 Bundeskanzler getroffen? Dass er schon als verpickelte Fettwanzbratze immer in der Stadthalle Bad Salzficklingen war, wenn Helmut Kohl und Co. ihre tummen Wahlkampfauftritte hatten? Wow, Wahnsinn.
Na, einen von denen soll er, Zitat, für seinen Auftritt im Zirkel der mächtigsten Wirtschaftsbosse der Welt vorbereitet haben. Angeblich sein bisher größter und wohl frechster Coup.
Wow. Oder auf gut Deutsch, er durfte 2001 Gerhard Schröder im Vereinszelt der Kükenschredder-Gilde in Knieritz an der Knatter eine Flasche Bier holen, damit dieser nicht streikte.
Ja, vermutlich. Jan Gaspar, der mit richtigem Namen unserer verwegenen Recherche nach Axel H. Kunert heißt und im Schwarzwald lebt, ist derbe von sich überzeugt.
Er hat die ersten 30 Folgen der Serie geschrieben und keunert sich bis heute einen darauf, was für geile Verschwörungen er da aufgedeckt hat.
Und Stichwort sich einen keunern. Axel H. Kunert Matata hat damals auch zusammen mit seiner Frau ein Buch über Onanie geschrieben. Kein Witz.
Aha, wie ich mir auf jedes neue Skript einen runterhole, oder was?
Fast. Das Handbuch der Onanie. Das dürften eigentlich alle fettbackigen Hörspielhörer in ihrem Bücherschrank haben, denke ich. Schaut mal nach. Jedenfalls, kurz nach Paul Wixlerwicks Anleitung zum Abgespritztsein kam es dann zum Bruch mit Lübbe.
Der aber offenbar, beziehungsweise Offenbarung, andere Gründe hatte, die bis heute nicht ganz klar geworden sind. Im Zweifel stecken sicher die Illuminaten dahinter. Produzent Lars-Peter Luke setzte die Serie mit eigenen Skripten fort, wobei die Figuren auf einmal ganz andere Namen hatten.
Ab Folge 42 war Jan Gaspar wieder im Boot und Luke draußen.
Luke, ich bin dein Vater.
Dieses Zitat wird übrigens immer falsch verwendet.
Klär das mit dem Mädchen, die das immer sagen tut. Zurück zu Offenbarung 23. Sebastian Pobot hatte die Serie übernommen. Seltsamerweise machten dabei die Hauptsprecher David Nathan und Dietmar Wunder die Grätsche.
Und nach Folge 57 grätschte auch Jan Gaspar. Da hatte er die ursprüngliche Handlung beendet und die Serie war im Grunde auserzählt. Aber hätte man sie deshalb einfach beenden sollen?
Nicht nur sollen, sondern müssen. Hat man aber leider nicht. Stattdessen wird sie seither von verschiedenen Autoren unter dem Sammelpseudonym Catherine oder Katharine Fibonacci fortgesetzt. In einer Art und Weise, die man in Fachkreisen auch das tote Pferdreiten nennt. Die sogenannte Fibonacci-Folge ist übrigens eine endlose Reihe von Zahlen, benannt nach Leonardo Fibonacci, der mit eben dieser Fibonacci-Folge das Wachstum einer Kaninchenpopulation beschrieb. Wahrscheinlich wollen die Autorensäppel von Offenbarung 23 mit diesem Pseudonym andeuten, dass sie bis in alle Ewigkeit dämlackig zusammengeklöterte Scheißskripte schreiben werden.
Was auch nicht schwer sein dürfte, denn in der Güteklasse sollten pro Person und Tag knapp 4,32 Folgen drin sein. Denn zu sagen, dass die Serie stagniert, würde den Autoren nicht gerecht werden. Es ist vielmehr ein stetiger Abwärtstrend zu erkennen. Mit dem ursprünglichen Konzept haben die neuen Folgen kaum noch was zu tun. Und so ist das größte Geheimnis von allen, weshalb Jan Gaspar sein Baby in so ein kotiges Kindernest gegeben hat.
Das schlechte Hörspiel-Kita-Gesetz. Danke, SPD. Aber vielleicht hat Jan Gaspacho es sich gut bezahlen lassen. Er betont ja immer wieder, dass er als vierfacher Vater eine große Familie zu ernähren hat.
Wow, vier Kinder? Damit ist er quasi eine halbe Familie Wolny.
Ja, da hätte er vielleicht öfter seinen eigenen Masturbatoriumsratgeber lesen sollen. Da müsste er jetzt nicht die vier Kinder Jeremy Harvey Oswald, Jaden Finn Nostradamus, Hillary Exe und Kubrick Moon durchfüttern.
Heißen die wirklich so? Und ist nicht auch die Hörspielwelt eine große Familie? Okay, das merkt man eigentlich nur daran, dass dank Vetternwirtschaft immer dieselben unbegabten Äumel beschäftigt werden.
Und weil alle immer nur miteinander vögeln und dadurch von Generation zu Generation bematschter werden. Und wenn die Hörspielwelt wirklich eine Familie ist, dann höchstens eine wie diese Schwierigs. Immerhin haben beide Opi Borki an der Backe.
Heute widmen wir uns jedenfalls Folge 85 von Offenbarung 23, American Dream. Darin geht es im Wesentlichen darum, dass Amerika gar nicht mal so gut ist und von fiesen Eliten kontrolliert wird.
Hui, wie aufregend. Das wurde aber auch Zeit, dass jemand mal dieses heiße Eisen anpackt. Da bin ich doch gespannt, was für bahnbrechend neue Erkenntnisse das Hörspiel liefert.
Gar keine. Es wird im Grunde nur wieder bräsig rumgesessen und dummes Zeug gelabert.
Wiki, wik, onk, onk.
Im Ernst. Wer nicht blind und taub ist oder mit Scheuklappen durchs Leben rennt, hat so ziemlich alles, was im Hörspiel erzählt wird, längst mitbekommen. Und es werden praktisch nur Allgemeinplätze bemüht. Eine richtige Verschwörungstheorie kommt eigentlich gar nicht vor.
Also wie in so ziemlich jeder Folge der letzten Jahre. Und weil da im Prinzip immer das Gleiche passiert, haben wir einen echten Service für euch. Wir haben nämlich mal wieder ein Bullshit-Bingo erstellt, das ihr künftig ganz bequem spielen könnt. Unter hörspielkammer.de/bullshit findet ihr die Karte zur Serie. Ruft sie vor dem Anhören der nächsten Folge auf und staunt Bauklötze, wie viel ranziger Kram da immer und immer wieder vorkommt. Wir werden euch heute alle Bingo-Felder vorstellen.
Wie war die Adresse?
hörspielkammer.de/bullshit.
Der Anfang der heute besprochenen Folge ist sogar noch einigermaßen originell. Colin, der Sohn der bösen Gegenspielerin F, hält in Pittsburgh eine Rede, in der er die USA kritisiert.
Ja, die ist gar nicht mal so schlecht. Also schon schlecht, aber eben besser als der Rest der Folge. Während die Menschenmenge im Hintergrund auch ganz gut klingt, war man sich leider nicht zu blöd, noch ein paar Äumel im Studio ständig Colin, Colin rufen zu lassen und später einzumischen. Das zieht es derbe runter.
War nicht einer von denen sogar Patrick Holtheuler?
Giddy, 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 git.
Darüber hinaus ist die Rede von Colin zu lang.
Colin, Colin!
Teilweise zu dümmlich.
Colin, Colin!
Und vor allem die eingespielten Gitarrenakzente nerven gewaltig.
Colin, Colin!
Ach, sag mal, für die Formulierung zu lange Offenbarung 23-Szene gibt's doch sogar einen Ausdruck, oder? Wie war der nochmal?
Pleonasmus. Man benutzt mehrere Wörter, die alle das Gleiche bedeuten. Sowas wie weißer Schimmel, Düsenjet, Pulsschlag oder tote Leiche. Bei Offenbarung 23 sind natürlich alle Szenen zu lang.
Lustig ist hingegen, dass Colin sowas sagt wie: Wir feiern heute den 4. Juli, den Independence Day, unseren Unabhängigkeitstag. Und die Leute jubeln alle erst beim Stichwort Unabhängigkeitstag. Als ob sie vorher nicht verstanden hätten, was er meint. Und jeder Amerikaner hätte doch eigentlich bereits beim Stichwort 4. Juli einen trockenen Orgasmus. Steht, glaube ich, auch so im Keuner-Ratgeber von Jan Mützeglatze-Gaspar.
Ja, ziemlich bescheuert. Übrigens auch, dass Jens Riva dann was von der Weltwirtschaftskrise 2009 und einer Studie aus dem Jahr 2013 erzählt, obwohl die Serie im Jahr 2004 spielt. Das ist zwar kein Fehler, macht dem Hörer aber unnötig klar, wie veraltet der Gump eigentlich ist. Als die Serie begann, war 2004 ja noch nicht lange her, aber heute...
Die erste Szene nach der Titelmusik beginnt dann da, wo Folge 84 aufgehört hat. Colin, den alle für tot gehalten haben, lebt in Wahrheit doch noch und trifft die anderen in einem Café in Brüssel.
Colin! Colin!
Ah, sehr gut. Das ist doch gleich ein Bullshit-Bingo-Feld. Ein Charakter kehrt überraschend von den Toten zurück. Check.
Und das nächste Feld kommt auch direkt. Jemand hat alle getäuscht und erklärt ihnen nun, was wirklich geschehen ist. Check.
Nicht zu vergessen, T-Rex und seine Begleiter werden heimlich abgehört. Check. In diesem Fall von Colins Schwester Kate.
Zählen auch wiederkehrende Phrasen? Dann hätte ich hier eine. Colin gibt nämlich einen Klassiker zum Besten. Bald werdet ihr verstehen. Check.
Ja, das ist ein dermaßen blöder Klischeesatz. Den nehmen wir auf.
Danach kommt allerdings was Neues und was unfreiwillig Komisches. Raven, die neben T-Rex und Nolo mit im Café ist, bekommt auf einmal ein Video auf ihren Laptop geschickt. Eine Aufzeichnung von Colins Revoluzzer-Rede vom Anfang. Und auf die Frage, wer es ihr denn geschickt hat, sagt sie wörtlich: Keine Ahnung. Und alle geben sich damit zufrieden.
Ja, geil. Also wir haben Raven, die selbst eine tolle Hackerin ist. Und wir haben T-Rex alias Georg Brandt, den großen Zwiebacktöter und Hacker-König. Und keiner von beiden versucht rauszufinden, wer ihnen ein möglicherweise wichtiges Video geschickt hat? Was sind denn das für armselige Hacker? Da kotzt Andy Müller-Magun vom Chaos Computer Club doch Bits und Bytes, wenn er das hört. Und Karl Koch rulert im Grab.
Ja, echt armselig. Aber in der Hinsicht hat T-Rex ja ohnehin derbe abgebaut. Am Anfang der Serie hat er noch spannende Sachen am Computer gemacht und zum Beispiel eine versteckte Botschaft aus einem Musiktrack von Tupac rausgefiltert.
So, jetzt passt mal auf, Leute. Hier, hört mal. Das klingt ja erstmal wie ein ganz normaler Rap-Song, aber jetzt passt mal auf, ich habe da ein bisschen getrickst. Guck mal, wenn ich jetzt die Tonspur rückwärts abspiele, hört mal, was jetzt zu hören ist.
Das Phantombild.
Markus Duschek, Patrick Holtheuler und der Prober haben kleine Pimmel, haben kleine Pimmel.
Ja, ist das geil oder ist das geil?
Hoffentlich wird mich nie der Turek sprechen. Aha, da haben sich die beiden ekelhaften Fettbacken aber mal wieder ordentlich blamiert. Das ist nämlich überhaupt gar kein Song von Tupac, sondern von Dr. Dre. Yo, 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 eat this, Erbsenzähler. Bam, 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 bam.
Mama!
Heute beschränken sich seine Computerskills auf ein souveränes Benutzen der Suchmaschinen.
Yeah. Und nächster Satz für das Bingo. Es war ein Fehler, hierher zu kommen. Check.
Gefolgt von... Was wird hier gespielt? Check.
Und dann folgt ein weiterer inhaltlicher Klassiker, der zu dem gerade Gesagten passt. T-Rex wird für eine banale Tätigkeit am Computer gelobt, statt wirklich zu hacken. Check. In diesem Fall googelt er ein Bild und Colin hyperventiliert fast vor Begeisterung.
Ja, aber vielleicht macht T-Rex das besonders flott und gekonnt. Der Mann, der schneller googelt als sein eigener Schatten.
Auch bekannt als der erbärmlichste Comicheld aller Zeiten.
Und nächster Satz für unser gepflegtes Bingo. Jetzt zeigt mal, was ihr könnt.
Check.
Ihr seid doch Detektive.
Ah nee, falsche Serie.
Das besagte Bild stammt übrigens von einem Aufnäher, den jemand Colin unbemerkt zugesteckt hat. Logische Schlussfolgerung der anderen?
Das ist eine Chiffre.
Ja klar, wie alles in der Serie. Wissen die eigentlich was... Moment. Ehe wir es vergessen. Irgendein strunzbanaler Gegenstand ist laut unseren Helden eine Chiffre. Check.
Also anfangs hatte Tron ja tatsächlich Verschwörungen aufgedeckt und Hinweise darauf hinterlassen. In Form von Gegenständen, die symbolisch für die jeweilige Verschwörung standen. Da gab es zum Beispiel ein Modell des berühmten Zuges Rheingold. Und das brachte T-Rex zu der Erkenntnis, dass in dem echten Zug etwas versteckt war.
Heute hingegen sehen die Protagonisten irgendeinen Scheiß und meinen ohne jeden Anhaltspunkt, dass das eine Chiffre sein muss. Eine Ansichtskarte in einem Laden, eine Nuckelflasche von Tron oder eben ein Aufnäher. Eine Chiffre ist aber eigentlich ein Geheimtext oder eine verschlüsselte Information. Ein verschissener Aufnäher hingegen ist nur ein verschissener Aufnäher.
Schau mal, Michi, da hängt ein großes Banner im Studio zwischen uns.
Oh, was steht denn da drauf? Ah, wichst mal wieder, Leute.
Oh, eine Chiffre von Jan Gaspar, dem alten Lachsbutterer. Was sie wohl zu bedeuten hat?
Ich kürze das mal eben ab. Es bedeutet, dass die Leute mal wieder wichsen sollen.
Wow, Michi, alter Hacker.
Weiter geht's mit den Bingo-Feldern. Ein Wikipedia-Artikel wird vorgelesen. Check!
In diesem Fall zum Stichwort amerikanischer Exzeptionalismus, also dem Gefühl der Amerikaner, eine besondere Stellung in der Welt einnehmen zu müssen.
Weniger besonders ist allerdings der nächste Punkt, denn der kommt auch fast jedes Mal vor. Der böse Ericsson taucht auf. Check!
Gefolgt von die noch bösere F taucht auf. Check!
Die beiden unterhalten sich rein zufällig genau in diesem Moment über dasselbe Thema wie T-Rex und Co. Check, 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 check.
Ja, das macht's immer besonders spannend. Da geht einem die eine Gruppe mit ihrem vertonten Was-ist-was-Buch auf den Sack und es kommt endlich die Gnade des Szenenwechsels, nur damit sich die nächste Gruppe über denselben Scheiß unterhält. Ficken 100.
Und hey, nach dem Intermezzo bei den Bösen geht's gleich wieder zurück ins Café. Und es wird munter weitergefaselt. Ah ja, ehe wir es vergessen, Nolo ist auch anwesend, aber für die Handlung wieder mal vollkommen überflüssig. Check!
Wieder geht's zu Ericsson und F. Letztere hat ständig komische Tonaussetzer, so als ob sie nur eine Computersimulation wäre. Sie soll aber im selben Raum sein wie Ericsson. Oder doch nicht? Hat das irgendwer verstanden? Nein? Bitte, danke.
Sie erklärt ihrem Büttel jedenfalls, was sie in nächster Zeit alles so Geiles vorhat. Unter anderem will sie einer neuen Art von amerikanischem Präsidenten ins Amt helfen, der ihre Interessen noch besser vertritt. Und der ähnelt verdammt Donald Trump.
Oh, wow, wie originell! Also das wäre es zumindest, wenn das Hörspiel 2004 entstanden wäre. Dann wäre es geradezu visionär. Sowas im Jahr 2019, Charakteren aus der Vergangenheit ins Maul zu legen, ist hingegen eher peinlich.
Ja, dann passt es doch. Ist ja Hörspiel und Autor Markus Duschek hat doch auf der To-Do-Liste stehen.
Peinlich muss es sein, richtig peinlich.
Dafür liefert Ericsson jetzt den besten Satz der ganzen Folge.
Ist das nicht vielleicht doch zu platt?
Ja, ist es. Alles in diesem Schrotthörspiel. Und vor allem mal wieder unglaublich langweilig.
Ja, so eine amerikanische Geschichtsstunde mit mehr oder weniger gelungener Analyse der heutigen Gesellschaft ist nicht gerade der Stoff, aus dem die Träume sind. Geschweige denn spannende Geschichten. Ja, und irgendwie hat man beim Duschek auch nicht das Gefühl, dass er besonders pfiffig ist. Es ist ja immer klasse, wenn ein Autor schlauer als man selbst ist und mehr weiß. Aber hier wirkt es wie aus der Wikipedia kopiert und dann in ansprechende Dialogform gebracht.
Einspruch, euer Ehren. Hier muss ich den Duschek in Schutz nehmen.
Du meinst, weil die Dialoge gar nicht ansprechend sind.
Righty right. Krampfig und künstlich sind die. Außerdem, was erwartest du vom Duschek? Dass der auf seine bräsigen Tage den schlabberigen Tranpöter nochmal hochbekommt und irgendwas Gescheites zu Papier bringt?
Nee, wenn ich das jetzt so höre, eher nicht. Aber immerhin schenkt uns Kotibert Schrotthuber damit ein weiteres Bingo-Feld. Völlig unrealistische Unterhaltungen, die so im echten Leben nie geführt würden. Check!
Und wir sprachen ja schon einmal vom berühmten Prinzip Show, Don't Tell, das eigentlich in allen guten Unterhaltungsprodukten angewandt wird. Hier wird das Thema böses, böses Amerika jedoch nicht anhand von Handlungen gezeigt, sondern nur im Dialog behauptet. Insofern, Parole tell, don't show. Check.
Und wieder mal stellt sich die Frage, was wäre Offenbarung 23 eigentlich im Fernsehen? Mir fällt echt keine einzige Serie ein, die so wenig interessante Handlung bietet und eine Stunde lang nur ein paar Leute abfilmt, die den Zuschauer mit Fakten langweilen.
Vielleicht am ehesten sowas wie Wissen macht A.
Ja, aber mit dem Sehvergnügen einer russischen Doku, die auf Arte mit dänischen Untertiteln ausgestrahlt wird. Da macht Wissen nicht A, sondern A.
Es folgt dann ein lustiger Erzählereinschub. Sie versucht, ihn am Handy zu erreichen, aber Colin hebt nicht ab. Was genau soll er denn an seinem Handy abheben? Oder hätte er vom Boden abheben und durch das Café fliegen sollen?
Wobei, lustig ist der Erzählereinschub eigentlich gar nicht. Eher traurig und unangenehm. Der Erzähler ist nämlich hier noch der vor ein paar Monaten verstorbene Helmut Kraus. Und naja, sonderlich gesund klingt er in dem Hörspiel nicht mehr.
Ja, eher so, als ob es ihm am Aufnahmetag nicht gut ging und er Schwierigkeiten mit dem Sprechen hatte. Besonders mit den englischen Ausdrücken tut er sich extrem schwer. Und bei der gequälten Art des Vortrags leidet man als Hörer geradezu mit.
Er war ja nie der Allerspritzigste, aber so kraftlos habe ich ihn sonst nie gehört. Und es ist eine ganz schöne Frechheit, dass man das so veröffentlichen musste.
Ist ja für seine Fans grundsätzlich schön, ihn nochmal zu hören. Aber doch bitte mit einer Aufnahme auf der Höhe seines Könnens und nicht mit so einem Fremdscham-Vortrag. Vielleicht hat man gedacht, die Aufnahme ist bezahlt, also verwenden wir die auch. Aber pietätvoll ist das nicht gerade.
Zumal es auch nicht zur Rolle passt. Helmut Kraus spricht da ja keinen dahinsiechenden Zausel, der aus dem letzten Loch pfeift, sondern einen mitten im Leben stehenden Erzähler. Und so ist das letzte Loch eher der, der sowas ohne mit der Wimper zu zucken veröffentlicht.
Na, hoffentlich hat man noch alle Rechnungen bezahlt. Nicht, dass noch Belles Auftragskiller aktiv werden müssen.
Ist das ein Insider?
Ja. Den verstehst du nicht, weil du von Patrick Holtheuler auf Facebook gesperrt wurdest. Darum konntest du auch die angedeuteten Morddrohungen gegen dich auf seiner Seite gar nicht lesen.
Konnte ich nicht? Aber ich hab dir das doch erzählt. Dann konnte ich es ja wohl trotzdem lesen. Warum bloß?
Ja, weil Patty McTrottleblitz so gewieft ist wie der Swiffer. Aber zurück zum Thema. Zum Glück ist Helmuts Anteil über weite Strecken klein. Im Gegensatz zu der Bullshit-Bingo-Menge. Nächster Punkt. Ja. Miles Davison taucht völlig überraschend auf. Check.
Gefolgt von einem weiteren Evergreen. Irgendein mülliger Scheißplan eines Bösen wird als raffiniert bezeichnet. Check. Man muss ja nur behaupten, dass irgendwas clever ist, dann glaubt es der Hörer hoffentlich.
Und weiter geht's. Miles Davison erklärt seinem Mitarbeiter seinen Plan und feiert sich dafür selbst heftig ab. Check.
Gefolgt von zwei besonders blöden Phrasen. Jetzt machen Sie mich aber neugierig. Check. Und? Sie sprechen in Rätseln. Check.
Neue Szene, neuer Punkt. F erklärt Erickson ihren Plan und er ist beeindruckt von ihrer Genialität. Check.
Das Fiese an einer Serie wie Offenbarung 23 ist ja die durchaus hochkarätige Besetzung. Die Rollen werden fast alle von bekannten Synchronsprechern verkörpert. Und die schaffen es, dass selbst die banalsten Inhalte noch irgendwie okay klingen. Dadurch werden wohl viele Hörer getäuscht und bekommen gar nicht mit, was für einen halbgaren Unsinn oder ungaren Halbsinn Peter Flechner, Marie Bierstedt und die anderen da eigentlich so von sich geben.
Jo, die Serie hat die Profis im Grunde gar nicht verdient. Aber weiter geht's. Wir haben nicht so viel Zeit. Zwei weibliche Charaktere führen einen unnötigen Zickenkrieg. Check. In diesem Fall Raven und Kate.
Jemand treibt ein doppeltes Spiel und hintergeht seinen vermeintlichen Vertrauten. Check. Hier Michelle, die heimlich mit Miles Davison paktiert.
Und jetzt ein All-Time-Favorite. T-Rex und oder seine Begleiter werden überraschend entführt. Check.
Gänemanns Haus. Und noch ein Feld. Die Entführung findet an einem öffentlichen Ort vor lauter Zeugen statt. Check. Wirklich ein genialer Plan von Davison, ein paar bewaffnete Leute in ein Café zu schicken. Wow.
Die Entführten werden zu Davison ins Auto gebracht, gefolgt vom nächsten Everbrown. Jemand sagt ohne Grund laut den Namen einer neu hinzukommenden Person. Check. Hier Miles Davison. Klassischer Hörspiel-Schrotteffekt.
Und noch ein Feld. Als erstes wird eine moralische Diskussion mit dem Entführer angefangen. Check.
Nolo wird dabei wieder einmal auf ihr Aussehen reduziert. Check.
Jemand verrät sich ohne jeden Grund. Check. Hier fängt Colin damit an, dass er den Aufnäher doch selbst eingesteckt hat, wird aber leider unterbrochen, bevor er weiter ausführen kann, was für eine Hammergeschichte dahinter steckt.
Oh Menno, schade. Die Entführer werden kurz danach überraschend von einer weiteren Partei überwältigt. Check.
Ja, auch das kam schon mehrmals in der Serie vor. Und man fragt sich wirklich, ob es einfach nur Faulheit ist, dem Hörer immer wieder dieselben Abläufe vorzusetzen oder ob die sich dabei sogar noch raffiniert finden.
Ich denke, Leute wie Patrick Holtheuler finden sich immer raffiniert.
Richtige Antwort.
Miles Davison und sein Helfer Doc werden jedenfalls ausgeschaltet und die Entführten werden zu F in ihren privaten Folterkeller gebracht.
Wie raffiniert, dass F die erst von Davison entführen lässt und ihm dann die Entführten klaut. Warum hat sie die eigentlich nicht gleich selbst entführt? Wäre das nicht irgendwie einfacher gewesen?
Da hätte ich mal wieder einen kleinen Fun-Fact. Du wollen Chance? Beziehungsweise hören?
Na gut, ausnahmsweise.
Dann du bekommen Chance. In der, warum auch immer, nie veröffentlichten zweiten Folge unserer Serie 2114 sollte es auch einen Attentäter geben, der losgeschickt wird, um einen anderen Attentäter direkt nach dessen Tat zu töten. Hier wäre es auch irgendwie sinnvoller gewesen, den zweiten Typen gleich das eigentliche Attentat begehen zu lassen.
Klär das mit Frank Famers. T-Rex, Nolo und Colin sind nun also im Folterkeller. Und wie wir später erfahren, hängen sie dort sogar in Ketten an der Wand. Quasi wie bei Das Leben des Brian. Und vielleicht wurde ihnen vorher auch noch ins Gesicht gespuckt, den Glückspilzen. Ist aber trotzdem eine heftige Nummer. Und laut Erzähler gefriert ihnen das Blut in den Adern. Und ihre Blicke irrlichtern umher.
Du sagst es, laut Erzähler. Leider scheinen sämtliche Sprecher dessen Texte nicht zu kennen oder mutwillig zu ignorieren. Und die Travestie einer Regie hat sie ebenfalls nicht nochmal gelesen. Und so klingen die Gefangenen nicht wie drei Leute, die in Ketten an der Wand des Folterkellers hängen, sondern höchstens wie drei Fahrgäste, die genervt sind, weil der Bus Verspätung hat.
Welcher Bus?
Na, der mit den Leuten, den der Scheiß hier interessiert.
Wann kommt der Bus?
Wann kommt der Bus?
Können wir nicht einfach dieses blöde Hörspiel vergessen und ein bisschen singen?
Liebend gern, aber ich fürchte, wir haben da keine Wahl. Es ist ein undankbarer Job, aber einer muss ihn ja machen. Und wir können das Feld nicht der Hörspieljury überlassen.
Ja, die ist uns aber inhaltlich und in der Vortragsart derbe auf den Fersen.
Quatsch, die sieht nur unsere braungelbe Bremsspur.
Auch gut. Nächster Punkt fürs Bingo. T-Rex wird für sein blödes Nerdwissen gelobt. Check.
Dann wird auch noch die Klimadiskussion vorweggenommen. Wir erinnern uns. Eines der Themen des Jahres 2004. Und nächstes Bingo-Zitat. So ein schönes Gesicht und so hässliche Worte. Check. Es geht natürlich um Nolo und ihre eine Eigenschaft.
Ja, ja, ja. Und damit genug der hässlichen Worte aus unseren weitaus weniger schönen Gesichtern. Der Schrott ist zu Ende.
Juhu.
Und die letzten Worte sind ein Zitat von Martin Luther King. I have a dream.
Ja, ich auch. Denn ich bin bei dem Gimmel mal wieder mittendrin eingepennt und hab irgendwas von Nashörnern in meinem Garten geträumt.
Warum auch immer. Fazit. Blöde, warum denn? Dieses Hörspiel war mal wieder keine Offenbarung, sondern ein einziger Offenbarungseid. Und zwar von allen Beteiligten. Zu lang, zu doof und es passiert so gut wie nix.
Sowas ist kein Hörspiel, sondern bestenfalls eine Lesung mit verteilten Rollen. Und in jedem Fall eine Frechheit. Nichts daran ist unterhaltsam und gebraucht hat es kein Mensch. Die größte Verschwörung ist, dass offenbar immer noch genug Leute die Serie hören, damit regelmäßig neue Folgen rauskommen.
Das liegt vermutlich daran, dass Offenbarung 23 ursprünglich weitaus ambitionierter und besser war. Und das heutige abgemagerte Skelett lebt von dem Kredit, den die Serie sich zu Beginn aufgebaut hat. Alle markanten Elemente, das Intro, die Stimme der Wahrheit, die Titelmusik, stammen ja von früher. Alles, was das heutige Team noch hinzufügt, ist verschwindend gering. Hier wird nur noch verwaltet. Und zwar schlecht.
Sebastian Pobert hat ja angekündigt, dass demnächst wieder Jan Gaspar für die Serie schreibt. Man darf gespannt sein, ob er das tote Pferd wiederbeleben kann. Aber ich habe da so meine Zweifel.
Und die sind eine gute Grundlage, um die Wahrheit herauszufinden.
Ja, nee, lass mal stecken. Von der Wahrheit habe ich erstmal die Schnauze voll.
Verständlich. Hast du Bock, nach dem Bullshit-Bingo noch eine Runde Chiffre versenken zu spielen?
Na gern, mit Claudia Chiffre.
Jetzt verstanden. Das ist nur der erste armselige Abschlusslacher hier.
Scheißdreck.
Ja, geht ja gut los.
Thank you.
Spanien ist es, glaube ich, diese Menschenpyramiden, wo immer noch einer drauf klettert. Ja. So fühlt man auch, ob man der Oberste ist, ne?
Ja.
Man freut sich, dass man selber das Gewicht der anderen nicht stemmen muss, aber es heißt im Umkehrschluss nicht, dass man einen... Ach, weiß ich, kein Bock mehr, den Mist selber auszudenken. Hier Quatsche, Scheißdreck, alles so.
Das ist der amerikanische Traum.
Ja?
Nein. Und die hat definitiv was mit Dream zu tun, so schnell wie man wegratzt.
Es ist alles wahr, hörst du, alles.
Es ist alles langweilig, hörst du, alles.
Von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram.
Die ganzen elendlangen Sülzereien, die völlig witzlosen Pillepalle-Verschwörungen, diese Travestie einer Handlung.
Es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten.
Es ist noch viel schlimmer, als wir alle dachten.
Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns.
Die können wirklich gar nichts und sie verwöhnen keinen von uns.
Offenbarung 23. Die Wahrheit ist kein Traum.
Offenbarung 23. Die Wahrheit ist ganz schön öde.
Kann er sich nicht für ein Design entscheiden? Ja, warte. Kann der sich nicht für ein Design entscheiden? Oder warum hat er so viele Karten? Ja, auch nicht. Jedenfalls, kurz nach Paul Wixler wechselt. Schaut mal nach. Ja, da hätte er vielleicht öfter seinen eigenen Masturbat. Lustig ist entgegen.
Das ist wirklich lustig.
Wo kommt das
denn? Du auch? Mein Sohn Bölkus.
Wir müssen umgehen.
Hat alles mit Römern zu tun.
Ja, das ist eine Briefmarke. Steht, glaube ich, auch so im Coinerat als falsch versenkt. Colin, den alle für tot gehalten haben, lebt in Wahrheit doch noch und immer falsch. Colin, den alle für tot gehalten haben, lebt in Wahrheit doch noch und trifft die anderen in einem Oh. Zählen auch wiederkehrende Phrasen? Dann hätte ich hier eine. Colin gibt nämlich einen Klassiker zum Besten. Bald werdet ihr verstehen. Check.
Ja, das ist... Nö, nehmen wir nicht. Hast umsonst geschlagen.
Dann lese ich einmal durch.
Nee, keine Zeit.
Aber. Eine Aufzeichnung von Collins Revoluzzer-Rede vom Scheißdreck. Geschickt. Eine Aufzeichnung von Collins Revoluzzer-Rede vom Anfang. Und auf die... Nein, ganz falsch verstanden. Keine Ahnung. Und all... Nicht lachen.
Das ist übrigens Luisa Wiezurek. Falls du das stimmlich bedienen möchtest.
Ja, kann ich nur verlieren. Egal, was ich jetzt mache, es wird bescheuert. Der Mann, der schneller googelt als sein Scheiße. Da gab es zum Beispiel ein Modell des berühmten Zuges Rheingold. Und der brachte T-Rex zu der Erkenntnis, dass in dem echten Zug etwas versteckt war. Warte mal eben. Oder muss ich sagen, und das brachte T-Rex, weil es das Modell ist. Wie ist das? Was meinst du?
Du hast recht, ja. Müsste das heißen. Also der hatte wahrscheinlich der Zug Rheingold, aber es ist deutlich sinnvoller.
Ja, es geht beides.
Ja, das ist aber immer mit Modell ist es auf jeden Fall logischer, ja.
Pickmanns Modell.
Hast du mich gerade beleidigt? Leicht?
Wir haben doch jetzt schon mehr wiederholt als die im ganzen Hörspiel.
Das ist richtig. Und zwar nicht, weil die nichts hätten wiederholen müssen.
Das stimmt.
Wissen ist Macht, Kinder.
Nicht wissen macht auch nichts.
Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich?
Ja, das weiß ich allerdings auch nicht.
Ja.
Hast du die Tablettendosis erhöht, mein lieber Alfred Jodokus? Oder ist Jodokus Teil deines Nachnamens?
Achso, das weiß ich auch nicht.
So wie Herr Norbert Walter Borjans, ja von ganz vielen Herr Borjans genannt wird in den Talkshows, weil sie denken, warum sagt der Plasberg eigentlich jedes Mal, wenn ihn anspricht, Walter Borjans? So wie Walter Borjans gesagt hat.
Achso, das ist sein Nachname?
Ja, Norbert Walter Borjans.
Ah, okay. Dieser Nachname ist Norbert Walter Borjans.
Jetzt sind wir ganz raus. Jetzt müssen wir vorne beginnen. Das stimmt, so habe ich das noch nie gesehen. Das Bild ist ja noch bekloppter.
Ja. Aber werden wir nicht gesellschaftskritisch und politisch, bleiben wir lieber bei Offenbarung 23.
Na dann.
Ich bin so müde plötzlich.
Du meinst, weil die eigentlich auch gesellschaftskritisch sein müssen, aber nicht
genau.
Sind, ne? Oder wahrscheinlich sogar glauben, dass sie.
Ja.
Ich hatte den sofort verstanden. Ich habe allerdings jetzt dann doch kalte, feuchte Füße.
Hast du für den Outtake wiederholt?
Ja, kalte Füße bekommen. Ich Angst hatte, dass wenn ich es doch in die Outtake nämlich wieder wie ein Trottel dastehe. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich das hiermit abwenden konnte. In diesem Fall zum Stichwort amerikanischer Exzeption. Ach, scheiße. Exzeption. Ja, muss ich ihn kriegen vielleicht. Gefolgt von... Die noch bösere
Nee, F nicht
Yay. Das bin ja ich. Das ist ja gar keine unangenehme Pause. Die ist ja nur, weil
das
ich dran bin.
Ich? Ja. Benjamin Blümchen.
Was war das denn noch?
Das Intro von Benjamin Blümchen.
Mit das bin ja ich, Benjamin Blümchen?
Ja. So. Ja, ja, irgendwie auf einer großen grünen Wiese liegt ein dicker Elefant mit...
In der Hose seiner Hand.
Genau, und dann, das bin ja ich, Benjamin Blümchen. Ja, dann passt's doch. Ja, dann passt's doch. Ja, dann passt es doch. Wir müssen hier ja nicht das Geheimnis machen, nachdem wir einen Take vorher gesagt haben, es ist der Duschek.
Sehr guter Einwand. Einwand vorwegnahme. Wenn man das ganz langsam abspielt...
Hört man, Tupac ist gay.
Was waren das noch schöne Zeiten, als das einfach der blödste Kniff in einer Geschichte war. Ne? Hast du das jetzt nur gesagt, um anzuspielen auf Dick Tracy?
Hm. Er hat Dick gesagt.
Ja. Ach ja, Dick. Damals waren wir noch ziemlich dünn, als Dick Tracy lief.
Ja, das Scheiße. Ist allerdings.
Der dicke Mann. Mit so einer Tuba, ne?
Heute frisst der Fettsack mal wieder das Lumpenpack.
Das ist Wahnsinn, was da alles im Kopf funktioniert, nur man kann es echt für nichts einsetzen. Braucht kein Mensch.
Was erwartest du vom Duschek?
Ich kann es nicht mehr hören. Duschek, Duschek, Duschek.
Was erwartest du vom Duschek? Dass der auf seine bräsigen Tage den schlabberigen Tranpöter nochmal hochbekommt und irgendwas Gescheites zu Papier bringt?
Das sind doch immer Texte. Aber immerhin schenkt uns Gold. Gedacht, ich schaff's. Immer wieder neu.
So heißt der gar nicht.
Aber immerhin schenkt uns Kotibert Schrotthuber damit ein weiteres Bingo-Feld.
Und so klingen die Gefangenen nicht wie drei Leute, die in Ketten an der Wand des Folterkleiner...
Die sind uns aber auch inhaltlich schon in der Vortragsart derbe...
Vor allem mit diesem Take. Quatsch. Die sieht nur unsere grauen, brelbe Brummspur. Ja, ich hab mich nur auf das Ist konzentriert, dass ich das direkt richtig mache.
Das war aber auch gut.
Ja, und der Rest...